Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends. In der heutigen Folge einmal rechte Szene und zurück. Hallo bei Modus Extrem, mein Name ist Julia Strasser und heute beschäftigt mich die Frage, wieso sich eine junge Frau radikalisiert hat und weshalb sie sich entschieden hat, aus der rechten Szene wieder auszusteigen. Warum radikalisieren sich eigentlich Jugendliche, ja manchmal sogar Kinder? Was sind die Ursachen und Auslöser? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Radikalisierungsforschung. In der ersten Staffel von Modus Extrem bin ich verschiedenen Radikalisierungsphänomenen auf den Grund gegangen. Ich habe ExpertInnen befragt, um herauszufinden, wieso und auch wo sich Menschen radikalisieren. Und natürlich hat mich dabei auch immer interessiert, was sie davon hätte abhalten können. Aufgefallen ist mir dabei vor allem eins. Ganz egal, um welches konkrete Phänomen es ging, immer spielte auch das soziale Umfeld eine große Rolle. Eltern, Familie, Freundinnen und Freunde, aber auch bestimmte Szenen. Überraschend ist das ja eigentlich nicht, oder? Ist doch klar, dass uns die Familien, in denen wir aufwachsen, oder unsere engsten Freundinnen und Freunde stark beeinflussen. Aber ist es wirklich so einfach? Und wie sieht eine Radikalisierungsbiografie konkret aus? Wenn wir verstehen wollen, wieso sich Menschen radikalen Gruppen und Szenen anschließen, müssen wir mit ihnen reden. Mit Rechten reden? Wirklich? Ich denke ja. Immerhin geht es hier nicht darum, menschenfeindliche Ideologien salonfähig zu machen. Wir wollen herausfinden, warum diese Weltsichten überhaupt attraktiv erscheinen und ob sie immer die Hauptrolle spielen, wenn sich Menschen radikalisieren. Denn nur so können wir verstehen, welche Faktoren vor einer Radikalisierung geschützt hätten. Dafür sind wir auf Berichte von Menschen angewiesen, die selbst Teil solcher Szenen waren. Sie helfen uns, ihre ganz individuellen Beweggründe zu verstehen. Was war so attraktiv an den grünen Nazis auf dem Marktplatz? Wieso war es okay, Menschen abzuwerten? Was aber genauso wichtig ist, von einigen dieser Menschen können wir auch erfahren, wieso sie sich letztlich von diesen Szenen abgewandt haben. Was sie dazu bewegt, sich von ihrem einstigen Weltbild zu distanzieren. Klar, solche Geschichten sind immer individuell. SzeneaussteigerInnen sind zuallererst ExpertInnen ihrer eigenen Biografien. Was sie uns erzählen, ist selektiv und subjektiv. Aber es ist eben auch authentisch, realistisch und lehrreich. Mein heutiger Gast wird seit ein paar Monaten vom Verein KAST e.V. aus Schleswig-Holstein bei ihrem Ausstieg aus der rechten Szene begleitet. KAST e.V. führt landesweit Ausstiegs- und Distanzierungsberatungen durch und wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben gefördert. Luise ist Mitte 30, hat 4 Kinder und war viele Jahre in der rechtsextremen Szene aktiv. Und Luise, das ist nicht ihr echter Name.
Hallo Luise. Vielleicht kannst du erstmal ein bisschen davon erzählen, wann du zum ersten Mal Kontakt zur rechten Szene hattest.
Da war ich 12. Meine Schwester musste mich damals mitnehmen, weil es war ja so üblich, dass die Größeren auf die Kleinen aufgepasst haben. Und die hatte halt ihre Freunde und dann hat sie mich damit hingenommen. Das war so ein bestimmter Standort, wo sie sich getroffen haben. So ein Dorfplatz halt, wo man sich dann immer getroffen hat.
Kannst du die Szene so ein bisschen beschreiben?
Es waren ja ausschließlich Männer da, halt aus der rechten Szene, mit Stiefeln, Glatze, Bomberjacke, was so typisch ist. Ja, es wurde viel Alkohol konsumiert, viel laute Musik.
Was habt ihr so zusammen gemacht oder wie war euer Umgang miteinander?
Also die meiste Zeit hat man sich getroffen, um Musik zu hören, zu trinken, ja, Party machen, bisschen rumgrölen. Der Umgang, naja, also aus der heutigen Sicht war es frauenverachtend, aber wenn man da so reinwächst, ist es für einen normal.
Kannst du selbst benennen, was du da gesucht hast?
Ich fand die Männer toll. Ich mochte das militante Auftreten, also mit Stiefeln und Bomberjacke und kahl rasiert und sowas. Und auch das Dominante.
Und würdest du sagen, dass du auch da eine dominante Figur eingenommen hast oder eher im Gegenteil?
Nee, eher devot. Das war da auch nicht, glaube ich, gern gesehen, dass man eine Frau dominanter war als ein Mann.
Du warst ja sehr jung, als du die ersten Kontakte hattest. Blieb das dann immer die gleiche Szene?
Also am Anfang war das ja eher so freie Kameradschaften. Also es war eigentlich nur ein Saufgelage von Leuten. Und zum späteren Zeitpunkt kam dann nochmal das Politische, war aber jetzt nicht ganz so meins. Also das ist, ja, nicht so mein Ding gewesen. Natürlich, wenn man andere Freunde, also oder in die politische Szene reingeht, dann hat man auch andere Freunde. Die sind dann nicht halt so, dass sie auf dem Marktplatz stehen oder keine Ahnung wo und saufen oder rumpöbeln. das ist schon anders da.
Wie meinst du anders da?
Die erste Zeit habe ich eigentlich immer mit dem Pöbel und Gesocks verbracht. Und dann nachher mit Leuten, natürlich sind die gebildeter, die denken über die Sachen nach, was die machen. Die wissen, welche Konsequenzen es dann gibt. Dann werden Rechtsschulungen gemacht. Was darf man sagen, was nicht. Und das ist schon anders. Also das ist eher so familienmäßig gewesen. Mehr so gutbürgerlich.
Und warst du dann auch komplett in der Szene drin oder hattest du auch noch irgendwie Kontakte zu anderen Menschen?
Eigentlich war es jahrelang meine Familie. Also es gab immer Leute, die so im Graubereich so, ich bin ja nicht rechts, aber mich kotzt das auch an und so ein Kram, das wird ja dann immer gesagt. Aber eigentlich war es meine Familie. Also von außerhalb hat man fast gar keine anderen Freunde.
Mich würde auch noch interessieren, wie deine Eltern darauf reagiert haben, als du angefangen hast, dich zu radikalisieren. Wie war da die Reaktion?
Ja, also natürlich nicht begeisternd. Meine Mutter, die war immer so vom Typ her, es ist mir egal, wie viel Scheiße du baust, ich bin bei dir, aber hör auf damit. Aber ich stehe trotzdem hinter dir, also sie war immer eine Stütze. Nur leider waren ihr da auch die Hände gebunden, weil, also sie hatte selber mit ihren Dämonen zu kämpfen. Ja, also von da kam nicht viel. Ich konnte eigentlich machen, was ich wollte.
Und dein Vater?
Ja, der war zu dem Zeitpunkt schon verstorben.
Und von deinem sozialen Umfeld, hätte es da etwas gegeben, was du dir gewünscht hättest? Oder wo du sagen würdest, das hätte vielleicht was daran geändert oder hätte ändern können?
Ja, ich glaube schon. Also es wurde ja in der Schule schon vorher, bevor man überhaupt mit den Leuten in Kontakt gekommen ist, abgestempelt. Du wirst wie deine Schwester. Und daraufhin, man rebelliert ab einem gewissen Alter und macht das so radikal. Und eigentlich hätte vielleicht irgendjemand von außerhalb mal sagen sollen, Mensch, mach nicht so einen Blödsinn oder guck dir das an, aber ich bin bei dir. Irgendwie so mal die Hand reichen. Es gibt vielleicht auch noch andere Wege. Es gibt noch andere Leute. Man ist in dem Moment sich allein überlassen.
Meinst du, dass du da auch so ein bisschen deiner Schwester hinterhergelaufen bist oder dass das auch eine Vorbildfunktion war?
Ja, erstmal war es ja sowieso von den anderen Leuten vorausgesagt, du wirst genauso. Und ich musste immer einen Schritt extremer sein wie sie. Also sie hat dann Stiefel gehabt, ich habe dann Stiefel, Bomberjacke und Domestoshose. Sie hat sich die Haare blond gemacht, ich habe mir einen Cut geschnitten. Also es war dann eher immer so ein Übertrumpfen, nicht im Schatten zu stehen.
Wann würdest du sagen, hast du angefangen, dich zu distanzieren?
Ja, ich glaube so vor 3-4 Jahren. Es war schon vorher immer so ein bisschen im Zwiespalt. Also wenn man Kinder kriegt, dann hat man andere Sorgen. Man will, dass die Kinder groß werden, vernünftig. Und bei meinem ersten Kind war das schon so. Erstmal wenden sich viele Freunde ab. Man hat keine Zeit mehr, auf Demos zu gehen und auch nicht auf Konzerte. War ich nie der Typ für. Da grenzen sich schon die Leute von einem ab. Und dann nach jedem weiteren Kind ist es, dass man sich auch selber Gedanken macht. Ist das der richtige Weg, den du machst? Und ich habe mir dann immer so mich selber gefragt, soll das alles ein Leben gewesen sein? Nichts von anderen, also hört sich immer doof an, von anderen Kulturen gesehen, außer nur das, was in dem Raum, also oder in der Familie, in dem Moment stattfindet. Und ja, und ich wollte auch nicht, dass meine Kinder so ein Leben führen. Es ist ja nicht immer alles toll da.
Und hast du politische Ereignisse, die jetzt vor 3-4 Jahren passiert sind oder auch schon vorher verfolgt und das auch mit dir und deiner Szene in Verbindung gebracht?
Also Anschläge mochte ich noch nie und ich kriege da auch immer Gänsehaut, egal von welcher Seite das kommt. Dieses, wenn man jung ist, dann steht man vielleicht auf Gewalt, ein bisschen Terror machen, ja. Aber im gewissen Alter, aber das fing bei mir schon früh an, ich glaube mit 16, 17, das war nichts für mich. Also, und das bringt natürlich zum Nachdenken, wenn irgendwo was passiert, dann denke ich immer so, Mensch, man hätte es auch anders regeln können. Und wenn man Unmut hat, also ich weiß nicht, der Mensch, der da stirbt, der hat auch eine Mutter. Also egal, woher der stammt. Und das ist immer das, was zum Nachdenken angeregt hat.
Es klingt fast so, als wäre so das Politische für dich nie so der Kern gewesen.
Ein bisschen schon, aber jetzt nicht so. Also es gibt ja wirklich extreme politische Ansichten, die hatte ich nicht. Natürlich hat man auch gesagt, so, oh ja, ich mag keine Ausländer, weil die nehmen die Arbeit weg. Das war auch gar nicht so der wichtigste Punkt für mich. Für mich war es halt Familie, weil wenn man lange genug drin ist.
Und was war das Schwerste beim ganzen Prozess der Distanzierung und des Ausstiegs?
Ja, eigentlich verlässt man seine Familie. Also die man jahrelang, die haben die Kinder aufwachsen sehen, die waren bei bestimmten Ereignissen dabei, die einen verbinden. Das ist das Schlimmste. Also man gibt ein Stück seiner Familie weg.
Was gab es denn in diesem Moment der Distanzierung, was dir geholfen hat?
Der Zweifel war oft genug da. Also man hat dann immer gedacht, ach, dann meldest du dich bei dem. Der war immer ganz nett und der hat sich immer gut gekümmert um einen. Das Ausschlaggebende ist da ja die Kinder. Also wenn man in die leuchtenden Augen reinsieht, also dann macht man sich schon seine Gedanken und sagt so, für euch mache ich das.
Und was würdest du jetzt als Mutter tun, wenn deine Kinder Sympathien für die rechte Szene entwickeln würden?
Ja, also da habe ich mir auch schon mal Gedanken drüber gemacht. Aufklärungsarbeit, entweder durch mich oder durch irgendwelche Außenstellen, also Aufklärungsarbeit. Vielleicht auch mal zeigen, das ist nicht alles rosarot da. Also ich muss immer sagen, ich habe nicht nur schlechte Zeiten in der Szene verbracht, auch gute Zeiten. Aber natürlich überwiegen die schlechten Sachen da mehr, weil das ist, ja, man verurteilt Menschen, die man gar nicht kennt. Und das ist das. Also man muss den Kindern klar machen, Mensch, du kennst den gar nicht. Warum urteilst du über den? Der hat auch eine Geschichte. Und ja, mehr kann man, glaube ich, als Elternteil nicht machen, um zu sagen, guck dir das an.
Und meinst du jetzt aus der Mutterperspektive gesprochen, du könntest wirklich Einfluss nehmen darauf?
Nee, ich glaube nicht, dass man als Elternteil Einfluss darauf nimmt. Also ich versuche meine Kinder frei zu erziehen, dass sie ihre freie Meinung haben und auch ihr freies Leben, dass sie selbst entscheiden können. Ich glaube aber, wenn man sagt, nein, geh da nicht hin, die sind schlimm, mach das nicht, drängt man. Es ist ja gerade die Phase, entweder ist man in der Pubertät oder man will immer rebellieren. Man muss ein Auge drauf haben, natürlich, wenn die Tendenz da ist. Heutzutage ist das vielleicht auch ein bisschen leichter, mit den Lehrern zu sprechen, mit anderen Einrichtungen, Jugendtreffs oder sowas. Dass man sagt, Mensch, achtet mal drauf, da baut sich was auf. Also das ist heutzutage, glaube ich, ein bisschen einfacher gemacht. Ich glaube, das Erste, was man seinen Kindern geben sollte, ist ein stabiles Familienhaus. Also Liebe, Wärme und auch mal laufen lassen, auch mal Blödsinn machen lassen. Man kann die Kinder nicht vor der Außenwelt abkapseln. Aber ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft in dem Moment, ist Verständnis und ja, Liebe. Dass man sagt, okay, finde ich kacke von dir, dass du es gemacht hast, aber ich bin da.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Rolle als Frau in der Szene eingehen. Welche Rolle hattest du als Frau in der Szene?
Die Hauptköpfe sind die Männer. Das ist sehr männerdominiert. Also wer was anderes sagt, das ist totaler Blödsinn. Naja, als Frau, welche Rolle hat man? Erstmal ist man das Schmuckstück vom Mann. Und ja, man ist eher so das Anhängsel. Je weiter man in der Szene ist, dann gibt es nachher noch solche Frauenvereinigungen, weil Frauen haben auf dem Kameradschaftsabend bei den Männern nichts zu suchen. Es ist nicht die großartigste Rolle. Ich glaube eher, so ist die Rolle von der Frau, die sich darum zu kümmern, dass die Männer gut versorgt sind. Also halt das Klischeehafteste, was es gibt. Um die Kinder kümmern, um das leibliche Wohl sich zu sorgen von allen. Also jetzt nicht nur von dem eigenen Mann, sondern von allen. Sanitäter gab es ja auch. Es gab ja das Braune Kreuz und das waren auch überwiegend Frauen. Und das ist so typische Rollenbilder gewesen.
Meinst du, man muss sich als Frau mehr anstrengen in der Szene?
Wenn man was sagen möchte, ja. Also wenn man was aussagen möchte, wenn man was total idiotisch findet. Manchmal sind da Pläne im Raum, wo man sagt, so, er gibt gar keinen Sinn. Aber ja, da muss man sich also sehr, sehr stark und sehr, sehr groß machen. Kommt nicht gut an.
Meinst du, der Distanzierungsprozess einer Frau aus der Szene ist ein anderer als der eines Mannes?
Ich glaube, ja. Also wie gesagt, also ich habe meine Familie aufgegeben. Natürlich wird der Mann das auch ein Stück weit machen, aber es ist einfacher für einen Mann. Also ich bin der festen Überzeugung davon. Ob es jetzt wirklich so ist, es ist, glaube ich, fallabhängig. Aber ich finde, es ist nicht gleichzustellen. Also für eine Frau ist das schwierig.
Wie geht's dir heute?
Also ja, eigentlich läuft es relativ gut. Also es ist ruhiger geworden in der Familie. Man ist in sich ruhiger geworden. Es ist noch nicht alles überstanden. Es kommen noch viele Dinge, die, ja, so wie Nachwehen, die noch kommen.
Was meinst du für Nachwehen?
Also sich von ganz vielen Sachen noch mehr zu distanzieren. Es ist ja nicht, dass man morgens aufwacht und sagt, so, ich bin jetzt nicht mehr rechts, ich gehöre jetzt nicht mehr mit dazu. Man muss mit sich selber kämpfen, mit seinen eigenen Dämonen.
Wie hat sich dein Leben verändert, seitdem du die Szene verlassen hast?
Es hat sich, ja, eigentlich ganz viel verändert. Also für mich ist es wirklich ruhiger geworden. Man kann viel mehr sehen, also man kann viel mehr Kulturen kennenlernen. Das hat sich schon verändert. Der Blick auf die Leute hat sich auch verändert.
Gibt es etwas, das dir Angst macht?
Auf jeden Fall. Erstmal allgemein ist es zurzeit sowieso eine schwere Zeit für alle. Und ich glaube, dass der Ruck nochmal nach rechts geht. Das ist schon ein bisschen gruselig. Und ja, Angst um die Kinder natürlich, dass da irgendwas mal sein könnte. Angst vor Rache, Aktion oder sowas, das ist auch groß. Also da ist wirklich noch viel, wo man gucken muss, wie macht man das am besten, wie geht man allem aus dem Weg.
Was wäre, wenn du jetzt eine Mutter kennenlernen würdest, deren Kind sich gerade radikalisiert, was würdest du ihr raten?
Ja, schwierig, dass man sich vielleicht auch selber informiert über die Szene, dass man sich das anguckt. Vielleicht auch mit dem Kind zusammen, hört sich immer doof an, aber dann kann man sagen, mach die Augen nicht zu, sei nicht blind.
Ich hatte noch eine Frage zu dem Distanzierungsprozess, den du jetzt auch hier vor Ort gehst. Wie unterstützt dich das? Wie kamst du dazu?
Also, wie ich dazu gekommen bin, das liegt ja durch meinen Mann. Der macht das ja auch. Und dann hat er ja jemanden mitgebracht und haben uns unterhalten. Ja, und es tut gut, man kann sich auch mal aussprechen. Es ist ohne, dass einer sagt so, oh mein Gott, du warst ja ganz schlimm oder Mensch, wie kann man so ein Weltbild haben, ohne irgendwie, dass man getadelt wird. Es wird sich angehört und es wird gesagt, Mensch, gucken wir mal, es gibt vielleicht auch noch mal einen anderen Weg, den man gehen kann. Also das hat schon viel geholfen. Einfach mal ein offenes Ohr von Leuten, die sagen so, ja, war eine scheiß Zeit, aber du bist jetzt auf dem richtigen Weg. Wir helfen dir, wir gucken. Es ist schon unterstützend.
Das Politische, das war gar nicht so meins, sagt Luise. Eine bemerkenswerte Aussage für eine junge Frau, die jahrelang in der rechtsextremen Szene aktiv war. Es mag im ersten Moment überraschen. Es liegt der Reflex nahe zu sagen, das sagt sie doch nur, um sich zu entlasten. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Fakt ist, dass die Suche nach Gemeinschaft in sehr vielen Radikalisierungsbiografien eine zentrale Rolle spielt. Und das ist es ja, was Luise uns erzählt hat. Sie hat in der Szene eine neue Familie gefunden, ein soziales Umfeld, in dem sie sich wohlgefühlt hat. Die Politik und die Rechtsschulungen, das sei erst später gekommen. Das Gefühl, sich als Teil von etwas zu empfinden, ist für uns alle wichtig. Geborgenheit und die Gewissheit, mit der eigenen Sicht auf die Dinge nicht allein zu sein. Leidenschaften zu teilen oder eben Ressentiments. So etwas macht Gemeinschaften für uns wichtig. Deswegen ist der Ausstieg aus der Szene oftmals so schwer, denn dieser Bruch bedeutet den Verlust des bisherigen sozialen Umfeldes. Bedrohung durch ehemalige Kameraden und Selbstzweifel. Wer über längere Zeit in der extremen Rechten aktiv war, hat kaum mehr Bekanntschaften außerhalb dieser Szene und oft auch den Kontakt zur Familie abgebrochen. Aussteigen heißt nicht nur, sich von politischem Gedankengut zu distanzieren, sondern eben auch von der Familie. Für Luise ist der Verlust dieser Familie das Schwierigste gewesen. Ihre Motivation, diesen schweren Weg zu gehen, sind letztendlich ihre Kinder, ihre eigene Familie. Um selbst der Radikalisierung ihrer Kinder vorzubeugen, setzt Luise auf ein stabiles Elternhaus, das ihnen Geborgenheit liefert. Als Elternteil möchte sie so verhindern, dass ihre Kinder den gleichen Weg gehen wie sie. Ob Eltern im Radikalisierungs- und auch im Deradikalisierungsprozess von Jugendlichen wirklich eine entscheidende Rolle spielen können, mit diesem Thema beschäftige ich mich in der nächsten Folge von Modus Extrem. Diese Episode wurde in Kooperation mit dem Projekt Inside Out des Instituts für genderreflektierte Gewaltprävention produziert. Das Projekt Inside Out wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben vom Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend gefördert. Modus Extrem, eine Podcast-Reihe über Extremismusprävention und aktuelle Radikalisierungstrends.
Produziert von Studio 36.